das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Merz hat in Washington US-Präsident Trump getroffen. Im Vordergrund der Gespräche standen die Angriffe der USA und Israels auf den Iran. Merz erklärte, er sei sich mit dem US-Präsidenten einig, dass das Regime in Teheran beseitigt werden müsse. Trump lobte die Beziehungen zu Deutschland. Weitere Themen waren der Zollstreit zwischen der EU und den USA und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Zum dritten Mal ist Bundeskanzler Merz heute im Weißen Haus zu Gast. Ein Termin geplant vor dem Angriff der USA und Israels auf Iran. Doch nun ist Merz der erste Regierungschef, den Präsident Trump seitdem im Oval Office empfängt. Und Iran zumindest im öffentlichen Teil des Treffens das bestimmende Thema. Natürlich werden wir heute ein wenig über den Iran sprechen. Und er hat uns dabei geholfen. Es läuft sehr gut. Ihre Marine ist ausgeschaltet. Ihre Luftwaffe ist ausgeschaltet. Ihr Radar wurde ausgeschaltet. So ziemlich alles wurde ausgeschaltet. Doch Bundeskanzler Merz macht klar, dass er auch über andere Themen reden will. Den Zollstreit mit den USA etwa und vor allem über einen anderen Krieg, der gerade in den Hintergrund zu rücken droht. Wir müssen über die Ukraine sprechen. Es gibt zu viele Bösewichte auf dieser Welt. Wir alle wollen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich zu Ende geht. Aber die Ukraine muss ihr Territorium und ihre Sicherheitsinteressen bewahren. Und darüber werden wir sprechen. Auch für ihn habe der Krieg in der Ukraine weiterhin sehr hohe Priorität, versichert Trump, bevor beide hinter verschlossenen Türen weitersprechen. In diesen Minuten soll der Besuch des Bundeskanzlers im Weißen Haus zu Ende gehen.
Gudrun Engel in Washington. Der Kanzler hatte ja, wir haben es eben gehört, diese zwei Themen im Gepäck, den Zollstreit und den russischen Krieg gegen die Ukraine. Konnte er beide Themen bei Trump anbringen?
Ja, er verlässt gerade das Weiße Haus. Er wird beide Themen sicher beim privaten Mittagessen angesprochen haben. Trump wird ihn auch gehört haben. Allerdings, wie viel davon hängen bleibt, das wage ich zu bezweifeln. Das liegt zum einen daran, dass im Zollstreit sogar auf amerikanischer Seite noch zu viele Fragen offen sind, wenig Klarheit herrscht, wie lange welche Regel gilt und wie sie genau implementiert werden soll. Und zur Ukraine-Frage ist es zwar so, dass Donald Trump zwar gesagt hat, das hat für ihn hohe Priorität, aber das scheint mir doch auch eher ein Lippenbekenntnis zu sein, denn wir haben hier in den USA gerade eine Diskussion darüber, ob die USA in der Vergangenheit vielleicht der Ukraine zu viel militärisches Gerät und Munition zur Verfügung gestellt haben, das jetzt fehlt beim Krieg auf den Iran. Das heißt, man muss konstatieren, es war ein schwieriges Timing für Friedrich Merz, hier zu sein, und es bleibt wahrscheinlich wenig davon hängen.
Vielen Dank, Gudrun Engel in Washington. Im Nahen Osten gehen den vierten Tag in Folge die gegenseitigen Angriffe weiter. Zunehmend wird dabei auch der Libanon zum Schauplatz. Dort eskaliert der Konflikt zwischen der islamistischen Hezbollah-Miliz und Israel. Die israelische Armee setzt außerdem zusammen mit den USA die Luftangriffe auf Iran fort. Die Raketen und Bomben treffen auch unbeteiligte Zivilisten. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond berichtet von fast 800 Toten seit Samstag.
Hilflos schauen diese Iraner am Abend auf die Bombardierung ihrer Stadt. Bei der heutigen israelischen Angriffswelle auf Teheran sollen Regierungsgebäude und der staatliche Rundfunk des Iran zerstört worden sein. Opferzahlen sind unbekannt. Nach Angaben der israelischen Armee ist der iranische Luftraum unter ihrer Kontrolle. Nun können schwere Bomber gezielt militärische Ziele im ganzen Land attackieren, wie hier in Pardisi, unweit von Teheran. Wir konzentrieren uns auf die Bekämpfung von Raketenwerfern, Kommandozentren, unterirdischen Bunkern und wichtigen Führungsfiguren des Regimes. Das US-Militär veröffentlicht diese Satellitenbilder. Sie sollen Schäden an den iranischen Atomanlagen in Natanz zeigen. Die Internationale Atomenergiebehörde bestätigt dies. Radioaktivität soll jedoch nicht ausgetreten sein. Der Iran übt weiterhin Vergeltung in der Golfregion. Am Morgen wurden die US-Botschaften in Kuwait, wie hier im saudi-arabischen Riad, durch Drohnenangriffe beschädigt. Trotzdem drohen die Iraner, die Straße von Hormuz, die Meerenge zwischen Iran und Oman, zu schließen. Jeder Tanker, jedes Containerschiff werde beschossen. 20% der weltweiten Lieferungen flüssiger Erdölstoffe passieren täglich die Enge. Diese aktuelle Schiffsradarkarte zeigt, dass der Schiffsverkehr in den letzten 5 Tagen praktisch zum Erliegen gekommen ist. Rund 2000 Kilometer entfernt im Libanon eskalieren die Kämpfe zwischen der Iran-treuen Hisbollah-Miliz und Israel. In Beirut sind Kommandozentralen und Waffenlager der Hisbollah das Ziel israelischer Luftangriffe. Trotz aller Gefahren fliehen seit heute Zehntausende Libanesen aus dem umkämpften Südlibanon in das bombardierte Beirut. Die Vereinten Nationen äußern sich besorgt. Denn Israel hat angekündigt, den umkämpften Süden des Libanon mit Bodentruppen zu besetzen, um hier eine Pufferzone zu schaffen.
Bei den Angriffen der USA und Israels ist am Samstag nach Angaben iranischer Staatsmedien auch eine Schule getroffen worden. Demnach seien in der Stadt Minab im Süden des Landes mehr als 160 Menschen zu Tode gekommen. Das UN-Büro für Menschenrechte in Genf forderte heute eine unparteiische Untersuchung. Nach Angaben einer Sprecherin könnte es sich um ein Kriegsverbrechen handeln. Vertreter Israels hatten erklärt, sie wollten die Berichte ebenso wie die USA prüfen. Ist der Krieg gegen Iran vom Völkerrecht gedeckt? Darüber wird seit Tagen diskutiert. Kritiker sagen nein. Die USA und Israel verstoßen gegen die Charta der Vereinten Nationen. Denn danach müssten die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit eines Staates geschützt werden. Deutsche Politiker betonen, das Völkerrecht habe einen hohen Stellenwert. Gleichzeitig verweisen sie darauf, dass das Mullah-Regime seine Bevölkerung brutal unterdrücke und Terror in die Welt gebracht habe.
Schon vor seiner Abreise in die USA hat Bundeskanzler Merz die Situation um den Angriff auf Iran als völkerrechtliches Dilemma bezeichnet. In Berlin verweist seine Unionsfraktion auf die Verantwortung Irans für die jüngste Eskalation.
Ich kann es nicht als völkerrechtlich irgendwie auch nachvollziehbar empfinden, wenn ein solches Regime einfach machen kann, was es will. Im Übrigen hat auch der Iran vorher internationale Abkommen gebrochen und entsprechende Verhandlungen boykottiert.
Auch durch Menschenrechtsverletzungen und Unterstützung von Terrorgruppen habe sich Iran außerhalb des Rechts gestellt, sagen Kritiker. Dennoch sehen viele Experten in den Angriffen auf Iran einen Bruch des Völkerrechts durch die USA und Israel. Und auch der Koalitionspartner SPD verurteilt den Angriff und fordert, die Bundesregierung müsse Farbe bekennen.
Für uns steht fest, dass nach allem, was wir wissen, augenblicklich das Völkerrecht nicht eingehalten worden ist. Und das muss benannt werden, auch gerade von den Staaten, die darauf angewiesen sind, dass die internationale Ordnung weiter bestehen kann.
Konkrete Folgen hätte der Bruch des Völkerrechts für die deutsche Politik zwar nicht, sagen Experten, aber der Kanzler müsse sich klarer positionieren.
Zum einen kann man, glaube ich, auch ohne einen Partner zu belehren, darauf hinweisen, dass man eine Rechtsauffassung vertritt, nämlich dass hier Völkerrecht gebrochen worden ist. Und man kann auch darauf hinweisen, dass man davon ausgeht, dass bei den militärischen Aktionen das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird.
Das völkerrechtliche Dilemma bleibt ungelöst. Kritik am US-israelischen Angriff hat Merz jedenfalls nicht geäußert.
In der Golfregion sitzen weiterhin Zehntausende Urlauber fest, unter ihnen auch viele Deutsche. Für einige von ihnen ging heute die Zeit der Ungewissheit zu Ende. Am Nachmittag landete das erste Flugzeug mit deutschen Touristen aus Dubai in Frankfurt am Main. Auch in München soll noch am Abend eine weitere Maschine landen. Zudem plant die Bundesregierung, von morgen an Reisende zurückzuholen, vor allem Kinder und Kranke. Der Krieg im Nahen Osten lässt die Öl- und Gaspreise kräftig steigen. Wirtschaftsexperten warnen bereits vor den Auswirkungen auf Inflation und Wachstum. Vor allem, wenn es einen dauerhaften Rückgang der Energielieferungen aus der Region gibt. Die Verbraucher spüren das bereits an den Tankstellen.
So teuer war es schon lange nicht mehr. Über 2 Euro kostet der Liter Benzin inzwischen an einigen Tankstellen.
Katastrophe. Und ich glaube, das kommt noch schlimmer.
In den letzten Tagen war eben 20, 25 Cent mehr. Ich sag mal ganz ehrlich, sowas geht nicht.
Dass die Preise nun so schnell steigen, irritiert heute viele. Immerhin wurde das Öl doch vor einiger Zeit eingekauft, zu deutlich niedrigeren Preisen. Die Mineralölbranche erklärt das so.
Da müssen die Tankstellen die Preise erhöhen, weil sie nur so das Geld verdienen können, um die bereits teureren Produkte überhaupt weiter einkaufen zu können.
Im vergangenen halben Jahr hatte der Ölpreis zunächst leicht nachgegeben, nun ist er deutlich angestiegen. Auch Gas ist teurer geworden, lag der Preis am Freitag noch bei 32 Euro pro Megawattstunde, waren es heute Mittag schon 62 Euro. Die Bundesregierung hat inzwischen einen Krisenstab einberufen, will die Situation auf den Energiemärkten genau beobachten. Ob es darüber hinaus weitere Maßnahmen gibt, sagt Wirtschaftsministerin Reiche heute nicht. Eine Interviewanfrage lehnt sie ab. Viele Möglichkeiten gäbe es aber ohnehin nicht, sagen die Grünen im Bundestag.
Die Bundesregierung sollte jetzt nicht glauben, dass man das mit kurzfristigen Maßnahmen mal eben beheben könnte und dann den Kurs weiterfahren, den sie bislang fährt. Weil diese Preissprünge, diese Preisschocks wird es bei Öl und Gas immer wieder geben.
Wirtschaftsexperten warnen nun vor einer Kettenreaktion.
Es kann passieren, dass sich mittelfristig steigende Gas- und Ölpreise auf den Strompreis auswirken. Es kann sein, dass die Verwerfungen in den Lieferketten zu Preisdruck führen und dass das wieder die Inflationsdynamik anheizt.
Wie genau sich die Energiepreise in Deutschland entwickeln, ist zurzeit kaum vorherzusehen. Entscheidend dabei dürfte sein, wie lange der Krieg im Nahen Osten anhält.
Zu kopflastig, zu kompliziert und in großen Teilen nicht effektiv. So beschreibt der Wehrbeauftragte des Bundestages die aktuellen Strukturen der Bundeswehr und des Verteidigungsministeriums. Im neuen Wehrbericht listet der Beauftragte Otte die Anliegen der Soldatinnen und Soldaten auf. Sie klagen über zu viel Bürokratie und einen Wust an immer gleichen Formularen oder Anträgen. Und eine der zentralen Herausforderungen bleibe weiter der Personalmangel.
Der Wehrbeauftragte macht sich heute weniger Gedanken um kaputte Kasernen oder Sexismus in der Truppe. Henning Otte sorgt sich um die Wehrfähigkeit. Er kritisiert in seinem Bericht den neuen Wehrdienst. Freiwilligkeit werde wahrscheinlich nicht genügen, wenn die Bundeswehr von 180.000 auf mindestens 260.000 Männer und Frauen wachsen soll.
Eine gewisse Skepsis gibt es bei mir, ob wir diese Aufwuchszahlen so auch erreichen. Deswegen ist zu begrüßen, dass das Parlament ja die Berichtspflicht eingebaut hat. Aber 2027 muss dann entschieden werden, bleibt es beim freiwilligen Aufwuchs oder wird der Weg zur Bedarfswehrpflicht dann gesucht?
Keine Wehrpflicht. Darauf hatte sich die Koalition nach monatelangem Streit geeinigt. Der Verteidigungsminister und seine Partei, die SPD, hatten sich für das freiwillige Modell stark gemacht. Die SPD reagiert heute verärgert. Der Wehrbeauftragte solle nicht versuchen, Politik zu machen und die Debatte über den Wehrdienst nun neu eröffnen.
Das ist genau der Teil des Berichts des Wehrbeauftragten, wo ich sage, da wo es politische Handlungsempfehlungen sind, da bleibt es bei der Politik, das zu bewerten.
Laut Bericht bricht etwa ein Fünftel der Soldatinnen und Soldaten Ausbildung oder Dienst vorzeitig ab. Man müsse sich daher erst einmal um die kümmern, die bereits in der Truppe sind, fordern die Grünen.
Wichtiger ist, die Leute zu halten, die jetzt da sind und die stimmen gerade mit den Füßen ab. Immer dann, wenn man sich um die vermeintlichen Kleinigkeiten nicht kümmert und dann Soldaten auf Zeit beschließen, dass sie nicht nochmal verlängern und sich nicht weiter verpflichten lassen.
Geldprobleme spielen im Wehrbericht seit dem Sondervermögen keine Rolle mehr. Die Personalprobleme der Truppe aber werden sicher die Debatten der nächsten Jahre bestimmen.
Und zum Sport. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ist die Weltmeisterschaft in Brasilien im nächsten Jahr das große Ziel. Heute ging es im ersten Qualifikationsspiel gegen Slowenien. Am Ende stand ein klarer 5:0-Sieg.
Teil 1 der Quali für die WM in Brasilien und das erste Länderspiel in diesem Jahr für die DFB-Frauen. Die beginnen hier druckvoll. Endemann. Mit Tempo 1:0 in der 6. Minute. Ein Jahr war die Wolfsburgerin nicht dabei im Nationalteam. Jetzt trifft sie zur frühen Führung. Und die deutsche Mannschaft legt sofort nach. Endemann bedient Sens. Und die Frankfurterin trifft mühelos zum 2:0 in der 11. Minute. Das ist auch der Pausenstand. Fast schon südländische Begeisterung in Dresden. Zweite Hälfte, Deutschland wieder mit einem Blitzstart. Nüsken bedient Dallmann. Das 3:0 kurz nach dem Wiederbeginn durch die Mittelfeldspielerin vom FC Bayern. Slowenien überfordert, die DFB-Frauen kombinieren sich fast mühelos zum nächsten Treffer. Debütantin Mühlhaus benötigt gerade mal 8 Minuten für ihr erstes Länderspieltor. 4:0 in einer einseitigen Partie. Viele Wechsel, aber kein Rhythmusverlust. Die eingewechselte Schüller, die Neustürmerin von Manchester United mit dem 5:0 Endstand. Den DFB-Frauen gelingt ein perfekter Start in die WM-Qualifikation.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 4. März.
Hoher Luftdruck beschert uns weiter sonniges und sehr mildes Frühlingswetter. In den Norden fließt allerdings etwas kühlere und feuchtere Luft, sodass sich dort heute mitunter kompaktere Wolken ausbreiten. In einem Streifen vom Nordwesten bis in den Osten auch Hochnebel, der sich morgen teilweise zäh halten kann, bevor dort die Sonne zum Zuge kommt. Auch südlich der Donau längere Zeit neblig trüb, aber sonst ist es verbreitet sonnig. Im Westen heute Nacht stellenweise 7 oder 6 Grad, sonst wieder verbreitet Werte nahe dem Gefrierpunkt oder leichter Frost. An der See morgen unter 10, im Südwesten wieder nahe 20 Grad. Donnerstag in der Mitte und im Süden teilweise zäher Nebel, sonst wieder sonnig und sehr mild. Auch in den folgenden Tagen viel Sonnenschein, aber es kommt Sahara-Staub dazu, der den Himmel trüben kann. Samstag sind im Norden auch einzelne Schauer möglich.
Um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer in den Tagesthemen Bundeskanzler Merz, was er mit US-Präsident Trump zum Krieg im Nahen Osten besprochen hat. Und noch 100 Tage bis zur Männerfußball-WM, wie Mexiko sich darauf freut, trotz unruhiger Zeiten. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.